Morgen euch allen. Heute soll es um die Frau am Brunnen gehen. Ein Thema, ich bin auf das Thema gekommen, jetzt gerade in den letzten 3 Wochen war es wahnsinnig heiß, man muss viel öfter zum Wasser greifen und da bekommt das Wasser eine ganz neue Bedeutung, jetzt gerade im Sommer, wenn es so heiß ist. Da, wo man früher 0,5 Liter getrunken hat, trinkt man jetzt 4 Liter. Also besonders in den heißen Tagen habe ich das gemerkt, dass es einfach notwendig ist, regelmäßig zu trinken, viel zu trinken. Und auch wenn ich jetzt gleich trinken werde, ich weiß, so sicher wie die Sonne heute untergehen wird, werde ich wieder Durst kriegen. Und das ist einfach ein Gesetz. Heute schlagen wir das Johannesevangelium auf. Der Text, den wir heute lesen werden, der ist in Johannes 4. Ich werde vorher noch mal kurz darüber reden, worum es in Johannes geht. Johannes, der Schreiber von Johannes, ihm geht es, er hat ein Ziel, beziehungsweise er hat mehrere Ziele, in dem es in dem Evangelium geht. Aber ein Ziel ist es zu zeigen, dass Gott durch Jesus Christus zu uns gnädig ist, dass er durch Jesus Christus uns seine Gnade erweist. In Johannes 1, Vers 16 steht, in ihm haben wir empfangen, in ihm haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Also wir haben Gnade im Überfluss geschenkt bekommen. Nun, wir müssen aber uns erstmal fragen, was ist Gnade? Also wir benutzen oft das Wort Gnade, besonders als Christen. Wir müssen aus der Gnade heraus leben, das kennen wir alles, aber was heißt eigentlich Gnade? Also, wären jetzt hier die Kinder noch, würde ich die Kinder fragen, aber sind nicht da. Deswegen versuche ich uns das mal zu erklären. Gnade ist, wenn wir einen Fehler begangen haben und jemand uns diesen Fehler entweder erlässt oder selbst dafür bezahlt. Wenn wir eigentlich die Konsequenzen für diesen Fehler tragen müssen, aber jemand anders diesen Fehler uns erlässt oder bezahlt. Und ich will das noch ganz konkret machen für uns. Sagen wir, du bist zu schnell auf einer Landstraße gefahren oder du hast einen Steuerbescheid absichtlich gefälscht, um ein bisschen Geld zu sparen. Das ist ja ganz schnell gemacht. Ein kleines Kreuzchen weniger und du kriegst viel mehr Geld zurück. Du hast Überstunden aufgeschrieben, obwohl du die gar nicht geleistet hast während der Arbeit. Du hast bei einer Klassenarbeit dein Handy benutzt und nach den Antworten gegoogelt. Sowas sind Fehler, die wir machen. Sowas ist ein Vergehen und sowas ist falsch. Und es kommt der Moment, sei es morgen, sei es in einem Monat oder sei es in einem Jahr, da wirst du geblitzt werden dafür, dass du zu schnell auf der Landstraße fährst. Da kriegst du einen Brief vom Sachbearbeiter, der sagt, hey, deine Rechnung hier macht keinen Sinn, kannst du mir die erklären? Oder da wirst du vom Chef gefragt, hey, wo hast du die Überstunden geleistet? Oder deine Lehrerin sieht dein Handy. Und dann kommt der Moment, an dem der Zahltag ist. Und du für das Vergehen, was du selbst gemacht hast, bezahlen musst und die Konsequenzen tragen musst. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel auch von mir. Ich wurde auch vor einem Jahr mal richtig derbe geblitzt. Ich war 30 zu viel in einer 50er-Zone und habe einen Brief bekommen, wo der Staat mir sagt, du bist 30 zu viel gefahren, Marcel. Hier ist das Gesetz, laut diesem Gesetz musst du so und so viel Geld Strafe zahlen. Ich meine, es waren 100 Euro Strafe zahlen. Und ich konnte diesen Brief nehmen und sagen, ja okay, ich habe mich nicht an das Gesetz gehalten, ich bin zu schnell gefahren, wir haben Regeln in unserem Staat gegen dieses Gesetz, gegen zu schnell fahren und ich muss diese Strafe zahlen. Also ich könnte mich jetzt nicht über den Staat aufregen oder über den Blitzer, das würde keinen Sinn machen. Ich könnte mich nur über mich aufregen, dass ich zu schnell gefahren bin. Jetzt ist es aber so, dass mein Studium da gerade begonnen hat und mein Vater zu mir kam und hat gesagt, hey, wir wollten dir eh noch was zum Studienbeginn schenken, komm, wir übernehmen die Kosten für diesen Blitzer. Und als Student, der eh nicht genug Geld hat, war das natürlich super. Und ich konnte neu verstehen, auch was Gnade ist. Sowas ist Gnade, wenn jemand anders die Kosten für uns übernimmt. Einfach, dass wir heute ein besseres Verständnis von Gnade kriegen. Schauen wir uns jetzt den heutigen Predigttext an. Wir lesen als erstes Johannes 4, die Verse 1 bis 3. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Also bereits diese ersten drei Verse werfen für mich Fragen auf. Und ich denke, wir dürfen Fragen an den Text stellen, wenn wir Fragen haben. Denn wir sollen nicht einfach fragend weiterlesen, sondern wenn wir Fragen haben, sollten wir sie stellen und nach Antworten suchen. Und ich habe nach Antworten gesucht. Meine Frage für diesen Text ist, warum veranlasst die Tatsache, dass die Pharisäer davon gehört haben, Jesus dazu wegzugehen? Hat er Angst vor den Pharisäern? Weil wir lesen hier, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufte als Johannes, da verließ er Judäa. Hat er Angst vor den Pharisäern? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus Angst hatte. Wir lesen ein paar Verse drüber, in Vers 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Alles ist in der Hand Jesu. Jesus ist allmächtig. Gott hat ihm alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde, lesen wir. Und ich glaube nicht, dass ein allmächtiger Gott Angst hat vor den Pharisäern. Eine Lösung könnte sein, dass Jesus ganz genau die Stunde weiß und bestimmt hat, wann er sterben soll. Er hat die Stunde bestimmt, was wann passiert. Er hat die Stunde bestimmt, wann Probleme auftauchen in seinem Leben. Und vielleicht war es einfach noch nicht die Zeit für Probleme. Und er hat Judäa verlassen, weil dort Probleme auftauchen würden. Und wenn wir weiterlesen, dann macht das Ganze auch viel mehr Sinn. 4 Vers 4 steht, er musste aber durch Samaria reisen. Er musste durch Samaria reisen. Nun, jetzt ist es so, machen wir eine weiter. Das ist die Karte von Israel. Und wir würden sagen, geografisch gesehen macht das absolut Sinn. Da unten ist Judäa. Galiläa ist hier oben. Wenn du von Judäa nach Galiläa willst, dann musst du durch Samaria reisen. Jetzt ist es aber so, dass ein Jude, wie Jesus einer war, ein Jude würde alles tun, um hier um Samaria herumzukommen. Er würde auf keinen Fall durch Samaria reisen wollen. Das ging einfach kulturell nicht. Kulturell war das komplett verkehrt. Und ich werde euch auch erklären, warum das so war. 722 vor Christus kamen die Assyrer aus dem Osten hier, Nordosten, kamen nach Israel und haben um Samaria herum alle Israeliten verschleppt. Sie haben alle Israeliten verschleppt. Und was sie gemacht haben, ist, sie wollten Israel schwächen. Und deswegen haben sie Ausländer, also größtenteils Assyrer, einsiedeln lassen in Israel, sodass um diese Gegend herum ganz neue Menschen einsiedelten mit einer ganz anderen Kultur. Sie verehrten ganz andere Götter und sie hatten einen komplett anderen Lebensstil. Und so ist es nicht schwer zu glauben, dass ein richtiger Jude keinen Umgang mit einem Samariter hatte. Denn zum Beispiel, sie glaubten an die fünf Bücher Mose, die meisten Samaritaner, aber alles andere aus der Bibel lehnten sie ab. Damals das Alte Testament aus der Tora, alle anderen Bücher waren für sie nicht von Gott inspiriert. Und das ging für einen Juden gar nicht, dass etwas von Gott Inspiriertes einfach so als nicht von Gott inspiriert dargestellt wird. Und so gab es viele Kluften, so gab es viele Grenzen, warum ein Jude sagen würde, ich gehe auf keinen Fall durch Samaria. Ich werde auf keinen Fall mit einem Samariter reden. Und was ein Jude dann oft gemacht hat, ist, er ist von Judäa durch das Jordantal nach Galiläa gegangen. Das war viel länger, das war ein Umweg, aber er hat es viel, viel lieber gemacht, als den Menschen in Samaria zu begegnen und ja, auch mit ihnen zu reden. Was er auch gemacht hat, er ist westlich am Meer entlang gegangen, das war auch eine Route, aber man hat wirklich versucht, Samaria zu vermeiden. Hier steht jetzt, Jesus, er musste durch Samaria gehen. Warum musste Jesus durch Samaria gehen? Weil er dort ein Treffen hatte. Er wollte jemanden treffen. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Text. Er wollte die Frau am Brunnen treffen. So. Die Frau am Brunnen. Er wollte eine Frau treffen. Erstens, die aus Samaria war und wie wir später lesen, die auch unrein war. Drei Gründe, warum jeder Jude gesagt hätte, auf keinen Fall rede ich mit diesem Menschen, auf keinen Fall schaue ich diesen Menschen an. Was ein Jude gemacht hat, ist, er hat sich um sein Leben Grenzen gebaut, dass er auf keinen Fall in Kontakt mit Sünde war. Und man glaubte damals, dass die Sünder oder die Menschen, die mit Sünde behaftet waren, dass das irgendwie auch ansteckend war. Und so würde man niemals mit so einer Frau reden. Auf keinen Fall. Warum musste Jesus durch Samaria? Wir lesen in Vers 23, dass der Vater solche Anbeter sucht, die ihn in Wahrheit anbeten. Und ich denke, Jesus musste durch Samaria, weil diese Frau wirklich auf der Suche war. Und wenn ein Mensch auf der Suche ist, dann ist es für Jesus egal, welche Kultur er ist, was er durchgemacht hat. Nein, diese Frau war es wert, durch Samaria zu gehen. Was ist der Ort bei uns? Was ist unser Samaria? Was ist der Ort, was ist die Person, um die wir einen großen Bogen machen in unserem Leben? Denkt mal jeder bei euch, über euch nach, persönlich. Jeder hat diese Person, jeder hat diesen Ort. Vielleicht, weil die Person anders ist, weil die Person Dinge glaubt, die ihr komplett verneint, mit der würde ich nicht mehr im Traum reden, die hat einen ganz anderen Gott oder sie verehrt komplett falsche Dinge, sie lebt völlig falsch, entfernt von Gott. Es könnte auch das Bonner Loch sein. Und er wäre einen großen Bogen machen. Da würde ich niemals im Traum reingehen, sagen vielleicht manche. Es könnte der Nachbar sein, der sich seit einer gefühlten Ewigkeit nicht geduscht hat. Oder der seinen Garten nicht richtig im Stand hält. Es könnte ein Asylheim sein. Jesus hat sich entschlossen, durch Samaria zu gehen. Aber lesen wir weiter im Text. Ich werde jetzt von 5 bis 15 lesen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war die 6. Stunde, also 12 Uhr. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin, denn die Juden haben keinen Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und der es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und samt seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird von Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Das ist der Text für heute. Hier haben wir es. Ich habe gerade versucht, deutlich zu machen, dass wir wie Jesus sein müssen. und dabei nicht darauf schauen sollen, welchen Stand die Person hat. Das Problem ist, wir sind nicht wie Jesus, sondern in diesem Beispiel sind wir wie die Frau am Brunnen. Wie die Frau am Brunnen. Wir sind die Person, die vor Jesus steht und die Gnade nicht versteht. Wir sind die Frau, die vor dem Brunnen steht und sagt, der Brunnen ist tief. Was meinst du mit Wasser? Du hast doch keinen Eimer. Ich verstehe es nicht. Wir sind so eine Frau. Ähnlich wie Nikodemus. Wir lesen das ein Kapitel vorher, in Kapitel 3. Der sagt, wo Jesus zu ihm spricht, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er nicht ins Reich Gottes eingehen. Das sagt Jesus zu ihm. Und wo Nikodemus sagt, wie kann ich von Neuem geboren werden, wenn ich alt bin? Ich passe doch nicht mehr in den Bauch meiner Mutter. Und wo man einfach das, was Jesus eigentlich sagen will, nicht versteht. Das, was Jesus sagen will, ich bin gekommen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus versucht, durch Johannes hinweg, durch das Evangelium hinweg zu erklären, wer er ist und wozu er gekommen ist. Dass er gekommen ist, um Gnade an die Menschen zu schenken. Nur ist es so, dass durch die Geschichten hinweg die Menschen es nicht verstehen, was Jesus meint. Wir sind die Frau, die es einfach nicht versteht. Wir Menschen haben offensichtlich Schwierigkeiten, Gott und sein Geschenk wirklich zu verstehen und anzunehmen. Und deswegen bin ich überzeugt, rase ich an so viel Freude und Zufriedenheit vorbei im Leben, weil ich nicht verstehe, was Gott mir eigentlich zu geben hat. Deswegen klappt es manchmal auch nicht. Wir denken uns, wie wir unser Leben verbessern könnten. Wir malen uns alles aus, wir streben das nächste Handy an, wir streben ein größeres Auto an, wir streben ein größeres Haus an. Wir haben so viele Träume und denken, ach, wenn ich das noch mache, dieses kleine bisschen fehlt mir noch, damit ich zufrieden bin, damit ich ein gutes Leben habe, wenn ich das erreicht habe, dann werden die Leute mich respektieren, dann werde ich ein gutes Leben haben und alles wird super sein. Dann haben wir Glück. Dann habe ich das Maximum meiner Gefühle und Zufriedenheit erreicht. Kennt ihr dieses Gefühl? Also ich kenne das. Ich habe mir jetzt letztens erst ein neues Handy gekauft. Und kann nur sagen, das ist absolut nicht, worum es geht. Das merkt man dann immer, wenn man dann dieses Ziel erreicht, merkt man das einmal mehr, das ist es nicht, worum es geht im Leben. Und wir rennen immer wieder zu unserer eigenen Wasserquelle und fragen uns, warum der Durst nicht aufhört. Das Problem ist, dein Wasser wird dich immer wieder bis ans Ende deines Lebens durstig machen. Du wirst nie zu dem Punkt kommen, wo du sagen kannst, einmal trinken und sagen, jetzt reicht's, aber jetzt brauche ich nicht mehr trinken. Das wird nicht gehen. Genauso wie wir immer wieder Wasser trinken werden müssen, so wird unser Wasser niemals ausreichen, um uns wirklich Glück und Zufriedenheit zu geben. Um uns wirklich das zu geben, was Jesus uns bieten kann. Jesus behauptet hier nämlich was völlig anderes. Er bietet uns sein Wasser an. Und dieses Wasser hat 5 Eigenschaften, wie es hier im Text beschrieben wird. Erstens ist es ein Geschenk Gottes. Wir müssen dafür nichts tun, oder eher gesagt, wir müssen dafür nichts zahlen. Wir lesen das in Vers 10, wo von der Gabe Gottes steht. Es ist ein Geschenk. Nummer 2. Es ist lebendiges Wasser. Auch das lesen wir in Vers 10. Es ist nicht normales Wasser, es ist lebendiges Wasser. Hat nichts mit diesem Wasser hier zu tun. Das Wasser und die Quelle und alles drumherum ist nur etwas zu zeigen, ist eine Metapher, um zu zeigen, um diesen Durst in uns zu zeigen. Aber es geht nicht um Wasser, es geht um was viel Tieferes in uns. Etwas, was ähnlich ist wie unser ständiger Durst nach Wasser. Und das ist unsere ständige Suche nach mehr. Das ist unsere ständige Suche nach einem erfüllten Leben und eine ständige Suche nach Gott und was er uns geben kann. Das will Jesus uns hier zeigen. Und das ist ein lebendiges Wasser, Nummer zwei. Nummer drei, es ist durstlöschend. Wir lesen das in Vers 14. Wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Es ist ganz und voll durstlöschend. Ich war jetzt die letzten drei Wochen als Postbote unterwegs, um mir ein bisschen Geld für den Sommer zu verdienen. Und die letzten drei Wochen waren wahnsinnig heiß. Ich hatte das ja schon erwähnt. Und du trinkst und du trinkst und du hast immer wieder Durst und irgendwann geht deine 1,5 Liter Flasche leer. Du bist in dieser kleinen Kabine im Auto und es ist wahnsinnig heiß. Und du suchst, okay, wo könnte ich jetzt was zu trinken herkriegen? Ich habe kein Wasser mehr. Und du musst abbrechen, du musst zum Laden fahren, du musst dir was kaufen. Anders geht es nicht. Du musst immer wieder zusehen, woher du jetzt deinen nächsten Tropfen Wasser kriegst. Weil es einfach so heiß ist. Diese Geschichte erzählt Jesus zu einer Frau, deren Aufgabe es ist, Wasser zu holen in einem Land, in dem es wahnsinnig heiß ist. Samaria. Ich kenne das aus Paraguay. Ich habe da gelebt, wo wir einfach immer mit dem Gedanken zu kämpfen hatten, wo kriegen wir jetzt Wasser her? Wenn ein Paraguayer aufsteht, dann weiß er genau, wie viel am Morgen, wie viel Millimeter es geregnet hat. Wasser hat eine komplett andere Rolle, weil Wasser einfach so viel kostbarer ist in solchen Ländern. Aber durstlöschend, völlig durstlöschend, kann das sein? Kann Jesus so ein Wasser anbieten? Wenn, dann müssten wir uns die Frage stellen, wieso geht es mir dann immer noch manchmal schlecht? Ich lebe wie Jesus, ich habe mich bekehrt. Ich versuche wie Jesus zu leben. Und es geht mir noch immer schlecht. Ich habe alles angenommen, ich habe das gemacht, was Jesus gesagt hat. Ich habe noch immer Sorgen. Ich habe noch immer Kinder, die nicht zu Jesus gehören. Ich habe so viele Sachen, wo ich sage, mein Leben ist zurzeit einfach nicht zufriedenstellend. Was kann man darauf antworten? Stimmt es nicht, was Jesus hier sagt? Nein, es ist einfach, dass dieses Wasser, was Jesus anbietet in dir, dass das zu einer Quelle werden soll. Und dass du immer wieder von dieser Quelle des Lebens schöpfen kannst. Es geht darum, nicht, dass du es einmal trinkst und dann nie wieder trinken musst, sondern es wird zu einer Quelle, wie es hier steht. Und das ist Nummer 4, in Vers 14 steht das. Das Wasser wird zu einer Quelle in dir. Und von dieser Quelle musst du täglich trinken. Du musst dich immer wieder ernähren von diesem Wort. Von dieser Quelle müssen wir trinken. Wir müssen immer uns wieder fragen, was Jesus für uns getan hat, was die Gnade ist. Lesen in seinem Wort. Das ist die Quelle. Dass Jesus für uns wirklich am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, damit wir, die wir einst wirklich verloren waren und keine Hoffnung hatten, jetzt ein Leben haben mit ihm und uns eine großartige Zukunft bevorsteht, das kann uns zu jedem Zeitpunkt glücklich machen. Und dass wir diese Gnade, was damit alles begriffen ist, dass wir das immer mehr verstehen und in unserem Leben anwenden, das ist die Quelle, die Jesus uns offenbart und anbietet. Nummer 5 ist, es gibt ewiges Leben. Steht auch in Vers 14, dass dieses Wasser ewiges Leben gibt. Und ja, das ist ein Hinweis darauf, was gemeint ist. Dass es wirklich das Erlösungswerk Christi ist, was die Macht hat, uns bis in die Ewigkeit zu trinken zu geben, sozusagen. Dass wir wirklich dadurch eine Chance und eine Zukunft haben, mit Jesus zu sein in Ewigkeit. Das sind die 5 Punkte, was das Wasser für mich und für dich bedeutet. Eine Person, die auch von diesem Wasser geschmeckt hat und dadurch auch verändert wurde, indem es die Gnade erkannt hat, war John Newton. John Newton ist hat im 18. Jahrhundert gelebt und war verantwortlich für ein Sklavenschiff. Er war verantwortlich dafür, die Sklaven aus Afrika in die westliche Welt zu bringen. Und ich werde einfach mal sein Zeugnis vorlesen und erzählen. Und der kann uns auch einfach Mut geben, was für Auswirkungen es haben kann, das Wasser des Lebens, die Gnade zu verstehen, was Jesus für uns getan hat und dass das auch Auswirkungen in unserem Leben haben muss. Denn wenn wir es wirklich verstanden haben, dann hat das Auswirkungen. John Newton beschreibt mit diesen Worten seine ganz persönliche Erfahrung. Im Laufe seiner Kindheit und Jugend hatte Newton viele Verlusterfahrungen, Kränkungen und Verletzungen erlebt. Früh verliert er seine Mutter, von seiner Stiefmutter fühlt er sich nicht geliebt, als Jugendlicher wird er von der Kriegsmarine zwangsrekrutiert, wird von Vorgesetzten schikaniert, wie ein Sklave behandelt. Er wird Opfer von Gewalt und er wird selbst gewalttätig. Er achtet nicht den Besitz anderer, er vergeht sich an Sklavinnen, er ist streitsüchtig, hochnäsig anderen gegenüber und verdirbt es sich so mit vielen. Er führt ein zügelloses, ein haltloses Leben. Im Rückblick sagt er dazu: I once was lost. Einst war ich verloren. Verloren für wen? Verloren für Gott, ohne jeglichen Halt. Er hat dieses Lied geschrieben: O Wunder der Barmherzigkeit. In Englisch heißt es Amazing Grace. O Wunder der Gnade. Weil er es verstanden hat. John Newton kommt in eine Krise. In einem Sturm gerät er auf See in Lebensgefahr. Jetzt, wo alles schwankt und er äußerlich und innerlich Halt bräuchte, wird ihm seine verlorene Lage bewusst. Und er erinnert sich an die Geschichten vom gnädigen Gott, dem er in seiner Kindheit gehört hat, und fleht zu diesem Gott um Rettung. Und er wird gerettet aus diesem Sturm. Auf diesem schwankenden Schiff bekehrt sich John Newton zu Jesus. Er sagt hinterher nicht von sich: Ich habe Gott gefunden, ich habe zum Glauben gefunden, sondern er sagt: Ich habe den richtigen Weg gefunden. Er sagt: Ich bin gefunden worden. Er ist nicht der Aktive in der Sache. Es ist ihm etwas geschehen. Er hat Gott erfahren als dem, der etwas tut, als den nämlich, der unbedingt zu ihm hält und für den er unendlich wertvoll ist, obwohl er selbst gar nicht so lebt, dass er es verdient hätte. Er hat die erstaunliche Gnade Gottes erlebt. Amazing Grace. Die Geschichte könnte jetzt zu Ende sein, aber das ist sie noch nicht. Sie ist noch nicht zu Ende. Denn jetzt beginnt die Gnade, die John Newton erlebt hat, in ihm zu arbeiten. Zunächst lebt John Newton so weiter wie bisher. Er arbeitet weiterhin auf Sklavenschiffen und steigt sogar zum Kapitän auf. Dass er jetzt innerlich Halt gefunden hat, ermöglicht ihn wahrscheinlich sogar, anders gegenüber anderen aufzutreten und jetzt auch Erfolge zu haben. Er muss entdecken, dass die Gnade, die sein Leben gerettet hat, nicht nur ihm gilt, sondern auch allen anderen Menschen. Er beschreibt seine Bekehrung so: I was blind, but now I see. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Und die Gnade beginnt in ihm zu arbeiten. Jetzt, wo er verstanden hat, wer Jesus ist, wer er für ihn ist und was er für ihn getan hat. Er merkt, er kann nicht einfach so weiterleben wie zuvor. Weil er mit Gott im Frieden ist, kann er für die Menschen um ihn herum Mitgefühl entwickeln. Und er erkennt nach und nach die Unmenschlichkeit der Sklaverei und wird zu einem der engagiertesten Gegner. Er hat im Laufe seines Lebens wahnsinnig viel dafür getan, dass die Sklaverei abgeschaffen wurde. Und kurz bevor er starb, wurde ein Gesetz in Großbritannien erlassen, was Sklaverei ein für alle Mal in diesem Land verboten hat. Das ist nicht das, was ein Mann getan hat. Das ist das, was die Gnade in einem Mann getan hat. Das ist das, wenn ein Mensch erkennt, was Jesus für einen getan hat, dann lässt das einen nicht kalt. Das passiert, wenn wir die Gnade, das Geschenk der Erlösung, Jesus stirbt, damit wir leben dürfen, immer mehr erkennen. Es wird zu einer Quelle. Ja, jeden Morgen neu kann man aus dieser Quelle trinken und diese Gnade immer mehr verstehen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das mehr und mehr verstehen, dann quillt diese Quelle über. Dann quillt diese Quelle über in unserer Nachbarschaft, dann quillt diese Quelle über auf der Arbeit, dann werden die Leute sehen, dieser Mensch, der trinkt aus einer anderen Quelle. Da bin ich mir absolut sicher. Und mein ganz konkretes Anliegen für heute ist, dass wir uns fragen, wo ist unser Samaria? Jesus, der nach Samaria gegangen ist, wo ist der Ort und die Person, um die du einen großen Bogen machst? Und es ist ein offenes Geheimnis, dass Flüchtlinge in Deutschland einen so schlechten Ruf gekriegt haben, dass aus Refugees Welcome, also Flüchtlinge sind willkommen, wir haben sie vor einem Jahr willkommen geheißen, ein Haut ganz schnell wieder abgeworden ist. Da müssen wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Das ist eine, ob Flüchtlinge bleiben sollen oder nicht, das ist eine politische Frage. Aber ich finde, wir sollten mehr und mehr auch sehen, wie sie denken und als Flüchtling. Und dafür habe ich Ali gefragt, ob er uns mal vielleicht, kannst du kurz nach vorne kommen, Ali? Ob er uns ein paar Worte sagen kann, wie man sich als Flüchtling in Deutschland fühlt, damit wir den Flüchtlingen anders begegnen können. Ali wohnt seit einem Jahr mit uns zu Hause. Und sozusagen auch mein Bruder geworden. Und wir haben viel darüber geredet, was man machen kann, um Flüchtlingen mehr zu begegnen. Ali.
Ja.
Ich habe ein paar Fragen an dich, einfach. Wir hatten das ja schon besprochen. Wenn du durch die Straßen in Deutschland gehst, erkennen die, dass du ein Flüchtling bist?
Ja.
Okay, definitiv. Ja, und wie reagieren die meisten Deutschen auf dich?
Ja, wenn ich gehe auf die Straße und ja, manche haben Angst, keine Ahnung wieso, die denken, oh, ich bin ein Flüchtling und die wollen nicht mit mir reden und die gucken mich so ein bisschen böse an und so, ja.
Ja, okay. Und was denkst du, wieso reagieren die so?
Ja, die haben ein bisschen Angst wegen der letzten Silvester, die manche Flüchtlinge hat etwas falsch gemacht und die denken, die alle Flüchtlinge sind wie einfach, die kommen aus den Kriegsländern und die machen hier alles kaputt. Die wollen nur hier Krieg machen und etwas falsch machen, deswegen die haben Angst und so.
Ja. Und ja, glaubst du, dass viele Flüchtlinge auch auf der Suche sind, also nach einem Gott, der sie liebt?
Ja, das glaube ich. Viele Flüchtlinge, die sind die Suche auf den richtigen Gott und den richtigen Weg, weil die sind ein bisschen müde auf Islam, weil in Islam steht, du tust andere Religions, andere Leute und sowas und die wollen das nicht einfach. Die sind hier gekommen und die sind offen, die wollen einfach richtigen Weg suchen.
Ja, ja. Einen richtigen Weg. Hey, danke Ali, das war auch schon alles.
Ja, bitte.
Und das glaube ich auch, dass viele Flüchtlinge auf der Suche sind. Das merkt man, wenn man mit denen redet. Sie haben viel erlebt in ihrem Leben. Und wir haben die Quelle, wir wissen, wo die Quelle ist. Und wir wissen, dass es jemanden gibt, der sie liebt. Und ich denke, jetzt ist gerade die Zeit, wo wir ihnen wirklich zeigen können, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der ihnen Hoffnung geben kann. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das können wir ihnen zeigen. Zum Schluss will ich euch noch verraten, wie die Geschichte mit der Frau am Brunnen zu Ende ging. Diese Frau hat es verstanden. Diese Frau hat es zuletzt doch verstanden. Sie rannte in die Stadt und hat jedem erzählt, dass Jesus der Messias sein könnte. Jeder hat davon erfahren in dieser Stadt. Und genau deswegen musste Jesus durch Samaria gehen. Was ist dein Samaria? Ich werde noch kurz für uns beten. Vater, danke dafür, dass du uns ein besseres Wasser anbietest. Dass du für uns ein Wasser bereitet hast, Herr, was ausreicht bis in die Ewigkeit. Dass du für uns eine Quelle hast, aus der wir immer wieder trinken können, dass wir nie mehr durstig werden. Jesus, hilf, dass wir diese Gnade, das, was du für uns am Kreuz gemacht hast, immer mehr verstehen und in unserem Leben verwirklichen, sodass wir unsere Mitmenschen nicht mehr so behandeln können wie vorher. Darum bitte ich dich heute, Herr Jesus, dass wir diese Woche darüber nachdenken, dass wo unser Samaria ist, wo unser Ort ist, wo wir niemals hingehen würden, aber wo du gerade willst, dass wir hingehen sollen und wo du auch hingegangen bist. Danke dafür, Jesus, dass du durch uns sprechen willst. Amen.